Ja, 1989, da war ich Bausoldat, also Waffendienstverweigerer. Es gab ja in der DDR keine Möglichkeit, den Wehrdienst total zu verweigern, außer man rechnete damit, dass man in den Knast kam. Das habe ich mir überlegt, habe es dann nicht riskiert und bin Bausoldat geworden und habe im Jahr 1989 in Merseburg gearbeitet, das heißt also in den Leunawerken, in den Maroden. Und dann später noch in Wolfen bin ich gewesen, in der Filmfabrik und dann noch in Welzow in der Braunkohle. Und das war sozusagen mein Arbeitsgebiet. Am 15. Dezember bin ich dann entlassen worden, vorzeitig, wie andere Bausoldaten auch. Und ich habe sozusagen als Bausoldat die Wende erlebt, teils in der Kaserne, teils draußen. Denn ich hatte von vorher schon Kontakt zu kirchlichen Friedensgruppen und war dann auch zum Schluss bei den Demonstrationen dabei.
Und können Sie vielleicht die Stimmung da beschreiben, wenn Sie sagen, Sie waren quasi schon engagiert, quasi gegen das Regime und dann kam dann da die Wende. Können Sie das vielleicht irgendwie für unsere Hörer ein bisschen greifbar machen, was da genau für Sie auch passiert ist?
Also ich habe da ein Buch drüber gemacht, über meine Bausoldatenbriefe. Das ist 2006 im Projekte Verlag erschienen. Und als ich das gemacht habe, ist mir das alles wieder klar geworden. Man hat natürlich das Problem mit dem zeitlichen Abstand, dass sich das alles verschiebt in der Erinnerung. Ich habe damals mit meiner Freundin praktisch täglich Briefe gewechselt, kein Tagebuch geschrieben, aber dadurch habe ich sozusagen fast jeden Tag irgendwelche Aufzeichnungen, die unmittelbar aus der Zeit sind. Und da kann man vieles dann nachlesen. Also ein ganz wichtiger Punkt war damals das Sputnik-Verbot 1988 schon. Da gab es sehr viel Unruhe. Und da schreibe ich in einem Brief an einen Freund, der auch bei der NVA war, dass dies hoffentlich die letzten Zuckungen dieser Regierung sind. Das ist schon in einem Brief von 1988 geschrieben. Und in Klammern dann diese Information bitte nicht der Staatssicherheit mitteilen. Also man hat das dann auch im Kopf gehabt. Das war die erste große Unruhe. Die zweite große Unruhe war eigentlich die Kommunalwahl. Also das ist klar. Ich bin dann da nicht hingegangen. Andere haben natürlich auch dagegen gestimmt. Ich bin nicht zu dieser Wahl hingegangen. Und dann ging das natürlich rasant, dass wir, ja, wir waren dann in so einem Außenlager, nicht in der Kaserne in Merseburg, sondern gegenüber direkt der Leuna-Fabrik. Und dort haben wir dann auch im Fernsehen gesehen, was passiert ist. Also nach diesem paneuropäischen Picknick, wie die Leute in den Westen gegangen sind. Und das war irritierend, das war für uns irritierend. Ich war auch so jemand, also wie diese ganze Oppositionsbewegung eigentlich geprägt war. Man wollte sozusagen die ganz große Wende. Man wollte Frieden, Umwelt, Gerechtigkeit, Freiheit für die Frauen. Alles keine Themen, die heute schon erledigt oder abgegessen wären, aber man hatte da durchaus so einen ganz stark überschießenden utopischen Impuls, dass das jetzt auch möglich sein wird. Und da hat man es schon, also ich jedenfalls mit Irritation wahrgenommen, wie stark die Leute sich auch einfach nur nach Westdeutschland orientiert hatten. Und das war, und in den Goldenen Westen wollten. Und wir haben schon noch gedacht, dass der Sozialismus irgendwie, aber eben auch bloß irgendwie vielleicht die bessere Idee ist, ohne uns das noch klarzumachen, wie das eigentlich aussehen sollte. Und das war dann von uns schon, also gerade die Wahl 1990, das war schon ein Niederschlag, wo die Bürgerbewegung und die Grünen so schlecht abgeschnitten hatten. Das war schon ein Schock.
Sie sind jetzt schon wieder relativ weit voraus,
Okay.
schon Wahl 1990. Kommen wir doch vielleicht nochmal in der Chronologie zurück. Also wir haben ja schon erfahren, dass also gerade diese Wendezeit für Sie relativ emotional verlaufen ist, weil Sie eben schon sich als junger Mensch engagiert haben, also quasi oppositionell. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen näher erklären? Inwiefern, wann kam für Sie als junger Mensch zum ersten Mal so der Moment, wo man gesagt hat, oh, irgendwas läuft da jetzt falsch in meiner Umgebung, so richtig fühle ich mich doch nicht mehr wohl? Und inwiefern ist man dann dazu übergegangen, sich vielleicht in oppositionellen Kreisen zu bewegen?
Also diese Bezeichnung Opposition ist natürlich stark, die haben wir in dieser Zeit nie gebraucht. Das kann wirklich nur ein Begriff und ein analytischer Begriff im Nachhinein sein, dass man sagt, Selbstbewusstsein, also in meinem Selbstbewusstsein hätte ich nie gesagt, dass ich ein Oppositioneller bin. Also so stelle ich das nicht formuliert. Im Nachhinein kann man sagen, dass diese Gruppen in diese Richtung gewirkt haben und ich im Nachhinein das Prädikat Opposition zuerkennen, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Also bei mir ist es so, ich komme aus einem evangelischen Pfarrhaus. Und da war eine bestimmte Spannung zum normalen DDR-Lebenslauf oder zur normalen DDR-Sozialisation natürlich schon gegeben. Und das war so eine Sache, dass ich zum Beispiel, wie das immer auf dieser Gratwanderung war, ich war zwar bei den Jugendpionieren, auch in der FDJ, bin aber nicht zur Jugendweihe gegangen. Das sind solche Entscheidungen, wo man sagt, bis wohin geht man in einem System mit oder nicht. Ich habe dann auch meinen DSF-Beitrag, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, bezahlt. Aber wo sie auf uns zukamen und sagen, wir sollen in die Gesellschaft für Sport und Technik, dieser paramilitärischen Gesellschaft gehen, da habe ich mich verweigert. Und das war das Einzige dann aus der Klasse. Also es gab dann immer wieder solche Punkte, wo man gesagt hat, ich mache nicht mehr mit. Ja. Oder zum Beispiel die große Mai-Demonstration, wo ich in der 12. Klasse war, wo ich da nicht hingegangen bin, hatte aber auch einen guten Grund, denn das war ein Sonntag und da konnte man gut sagen, ich war in der Kirche. Und das stimmt da und da bin ich auch hingegangen. Und das wurde natürlich in der Schule ganz klar gesehen, man konnte nicht direkt dagegen vorgehen, aber das Zeichen war natürlich auch deutlich, wenn man sich da für was anderes entscheidet. Und dann war es so, dass ich dann 1988 zu einer Rüstzeit der Thüringer Schülerarbeit, heute würde man sagen, so in der Freizeit der Kirche gegangen bin. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit der Gruppe Gewaltlos Leben, die in der Nähe von Saalfeld in Thüringen war. Der Leiter hat das gemacht und da bin ich voll eingestiegen. Da habe ich sozusagen den ersten Hardcore-Oppositionellen dann kennengelernt. Und da bin ich auch voll eingestiegen dann in diese Gruppe und habe dann auch immer Kontakt gehabt. Bin aber dann relativ schnell auch dann zur Armee gekommen. Aber gerade durch diesen Kontakt stand durchaus auf der Tagesordnung. Zwischendurch habe ich den Wehrdienst total verweigere. Was ich da nicht gemacht habe, denn der oppositionelle Pfarrer konnte mir auch da weder zu noch abraten, denn er wusste, was für ein Risiko auch dahinter steht, das zu machen.
Und Sie sind dann, haben quasi den Wehrdienst nicht komplett verweigert. Also für alle Hörer, wie jetzt zum Beispiel in meinem Alter, die ja DDR nicht mehr wirklich mitgekriegt haben, was für Konsequenzen gab es denn da persönliche Konsequenzen, wenn man Wehrdienst komplett verweigert hat?
Die persönliche Konsequenz, die gestanden hat, war, dass man dafür 1,5 oder 2 Jahre ins Gefängnis geht. Wir wissen heute im Nachhinein, dass seit 1986 bis auf ganz wenige Einzelfälle diese sogenannten Totalverweigerer nicht mehr ins Gefängnis gekommen sind, weil sich das die DDR nicht mehr leisten wollte, wegen dem internationalen Ansehen. Aus der Sicht der Zeitzeugen war das allerdings überhaupt nicht klar. Also das hätte sein können, dass sie innerhalb einer Woche sagen, du gehst doch in den Knast. Und mit dieser Spannung haben die Leute, die den Wehrdienst total verweigert haben, gelebt. Das waren allerdings ganz, ganz wenige. Also in meinem Geburtsjahrgang waren das 0,1% aller Gemusterten. Also jeder Tausendste hat gesagt, ich verweigere. Total und 1% in meinem Jahrgang, also jeder Hundertste hat gesagt, ich nehme die Waffe nicht in die Hand, ich gehe zu den Bausoldaten.
Und das wusste man damals aber noch nicht. Und deswegen haben Sie sich vielleicht dafür
Ja,
entschieden.
natürlich, das war ein ganz klarer existenzieller Druck, das nicht zu machen. Außerdem war es danach zum Beispiel nicht mehr möglich, an einer staatlichen Universität zu studieren, wenn man keinen Wehrdienst abgeleistet hatte.
Und dann vielleicht, nachdem Sie sich dazu entschieden hatten, doch zu den Bausoldaten zu gehen, wie haben Sie denn weitergelebt? Also hatten Sie dann da auch noch so Angst, quasi Ihre Zukunft weggeworfen zu haben, weil Sie dem Staat sozusagen nicht dienen oder?
Nee, das nicht wirklich, denn bei Theologiestudenten war es im Prinzip schon fast akzeptiert, dass die nur zu den Bausoldaten gingen. Da war es fast komisch, wenn ein Theologiestudent in der NVA die Waffe in die Hand genommen hätte. Das sind dann wieder fast die Ausnahmefälle gewesen gegen Ende der DDR-Zeit. Nein, also an dem Punkt nicht. Für mich war im Nachhinein biografisch spannend, dass ich natürlich in ein ganz anderes Arbeitsumfeld nochmal geraten bin, als was ich das jetzt mit einer westdeutschen akademischen Karriere gemacht hätte. Ich hätte nie ein Jahr lang in den Leunawerken am Ende der DDR gearbeitet, beziehungsweise in der photochemischen Fabrik Wolfen und hätte sozusagen überhaupt keinen Eindruck, wie das da ausgesehen hätte. Das habe ich natürlich jetzt biografisch.
Und was ist da in Ihrer Zeit so in Ihrem Kopf passiert sozusagen? Inwiefern hat sie das verändert?
Es war vor allen Dingen erstmal ein Schock, wie es da ausgesehen hat. Also ich komme aus Dresden und Dresden war zwar auch in der Elbtallage, hatte nicht die beste Luft in zu DDR-Zeiten. Aber wenn man da aus dieser Kulturstadt kommt und dann in die Kaserne nach Merseburg, wo rechts aus dem Fenster sieht man die rechts sieht man die Leunawerke, links die Bunawerke nachts und jeweils fackelt das und es ist ein unglaublicher Geruch in der Luft und eine unglaubliche Umweltbelastung. Und das war schon schockierend. Also für jemanden, der das bis dahin nicht gekannt hat. Also das war so ein Eindruck, den ersten Eindruck, der mich verändert hat, wo ich sozusagen, wie das Wirtschaftliche in dem Land stand, das hat mich als Abiturienten in Dresden wenig interessiert. Das habe ich dann aber sozusagen direkt sehen können, ohne irgendwelche Statistiken lesen zu müssen, wie marode und kaputt die Betriebe sind, dass die teilweise mit Maschinen aus den 30er Jahren gearbeitet haben.
Und nachdem Sie das dann alles gesehen hatten, wann kam für Sie denn der Moment, dass Sie sich quasi an den Geschehnissen aktiv beteiligen wollten, dass Sie irgendwas an dem Zustand veränderten wollten, sowohl persönlich quasi, dass man halt mehr Anerkennung bekommt als Theologe oder als Christ, beziehungsweise auch mit diesem wirtschaftlichen Verfall der DDR. Also inwiefern?
Also das kann man, also wenn man, da muss man biografisch noch ein Stück weiter hintergehen. Also mein Schlüsselerlebnis war eigentlich diese Bewegung Schwerter zu Flugscharen. Da war ich 13. Und da war ich auch einer von denen, der dieses Symbol mit auf meinem Parka, den ich aus dem Westen gekriegt hatte, dann getragen habe. Und diese Erlebnisse, dass man das dann abmachen musste. Also das war sozusagen mein erstes politisches Erwachen sozusagen. Diese Bewegung Schwerter zu Flugscharen. Und das ist dann sozusagen so nie wieder weggegangen. Aktiv in dem Jahr 89. Ja, das war natürlich schon das Nicht-Hingehen zur Wahl, beziehungsweise dann viele, viele kleine Unbotmäßigkeiten innerhalb der NVA. Also wenn man dann marschieren musste und singen sollte und wir sind als Bausoldaten da 2 Stunden um den Kasernenhof marschiert, dazu kann man einen zwingen und wir sollten dazu, wenn alle Brünglein fließen, singen, das haben wir absolut nicht gemacht oder schräg und schief und es war ein einziges Chaos und dann sollten wir das nochmal üben, dann aber an einen abgelegenen Ort, das hat auch nicht geklappt und das sind so kleine Siege gewesen. Beziehungsweise, was damals ganz wichtig war, dieses Mittel der unerlaubten Entfernung von der Truppe sozusagen, dass man dann geschafft hat, mal für einen Tag oder ein paar Stunden auch weg zu sein oder zur Freundin nach Weimar zu fahren und sich in den Zug zu setzen, obwohl man eigentlich am Standort sein musste. Das waren so persönliche, viele kleine Überschreitungen des Armeealltags. Das direkte Aktivwerden, also meine erste Demonstration, also bin rausgekommen, das war ganz interessant, zum 7. Oktober. Um den 7. Oktober haben ja viele Kasernen der südlichen DDR erhöhte Gefechtsbereitschaft gehabt und saßen auf gepackten Teilen, wenn es losgeht. Bei den Bausoldaten war es genau umgedreht. Uns haben sie geschlossen in einen Urlaub geschickt am 4. Oktober. Die wollten uns sozusagen nicht dabei haben, falls es losgeht in Merseburg. Und wir sind dann alle in Urlaub. Wir hatten auf immer 5 Tage Urlaub, die haben wir gern genommen. Und ich war dann in Dresden, habe dann allerdings bin das Risiko nicht eingegangen, zur Demonstration zu gehen mit dem Wehrdienstausweis in der Tasche. Das wäre nämlich noch schärfer gewesen, wenn sie einen dann gegascht hätten. War aber dann bei so einer Fürbittandacht in der Kreuzkirche für die Gefangenen. Also da hätte man nicht viel sagen können. Das wäre sozusagen, ja, das auf dem religiösen Sektor gewesen. Und meine erste Demonstration habe ich dann Ende Oktober in Dresden mitgemacht. Und meine schönste Demonstration war im November, kurz nach der Maueröffnung. Da habe ich ein einziges Mal in meiner Armeezeit, wo ich das gemacht habe, meine vollständige Ausgangsuniform mit Mantel, also der Pferdedecke und Schirmmütze und diesem ganzen Mist angezogen. Und habe mir gleichzeitig mit meinem Vater zusammen ein großes Schild mit der Aufschrift Zivildienst sofort gebastelt und bin so demonstrieren gegangen. Das war natürlich ein wunderbarer Anblick, ein Angehöriger der Nationalen Volksarmee, der dann direkt für den Zivildienst demonstriert. Das war für mich persönlich ein Befreiungserlebnis. Der Umbruch, das ist ganz klar, das war der 9. Oktober. Also da habe ich auch einen Brief geschrieben, unmittelbar am 10. Oktober. War ja nicht dort, habe das aber gesehen und habe dann geschrieben, die Basis ist doch breit genug. 70.000. Jetzt können Sie nicht mehr von Rowdies reden. Also das war auch unmittelbar das Erleben, also ab diesem Punkt, das war der Point of No Return, also da kann man nicht mehr zurück. Also das war der Punkt, wo man gedacht hat, jetzt geht's langsamer oder schneller oder wohin auch immer, aber es geht was.
Hatten Sie in dem Moment vielleicht Angst oder war es eher eine Aufbruchsströmung für Sie?
Angst, ab dem 9. Oktober weniger Angst, ganz klar. Das ist auch bei uns ganz seltsam, am 16. Oktober. Die Wochenende danach war bei uns seltsamerweise die Kaserne halb leer. Also wir waren eigentlich schon wieder alle da, aber die Leute sind einfach wie die Wilden nach Hause gefahren in den Urlaub und haben sozusagen das Wochenende für sich genutzt, ohne nach Urlaubsscheinen zu fragen. Das war ganz seltsam. Dann wollten die noch eine Anwesenheitskontrolle durchführen, aber anhand der absehbaren Ergebnisse hat man das dann lieber gelassen, weil das hätte man dann wieder anders verfolgen und begründen müssen. Also ich denke, ab dem 9. Oktober war wirklich die richtige Angst war ab dem 9. Oktober weg.
Und dann hat er Aufbruchsstimmung.
Ja, und dann ging das ja Stück für Stück und voran, ja.
Und wann begann obwohl Sie jetzt zwar gesagt haben, 9. Oktober, das war halt so dieser Point of No Return, ist das auch für Sie der Punkt, wo diese eigentliche Wende begann oder würden Sie das noch anders greifen?
Ja, das ist natürlich, das kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven analytisch sich angucken. Also
Es geht vielleicht um Ihre
meine persönliche
persönliche.
Sicht, also für mich ging die große Hoffnung, was viele hatten, war natürlich diese ganze Gorbi- und Gorbatschow-Geschichte, wo ich eigentlich ein bisschen skeptisch war von einer Person, wie man später von Helmut alles erwartet hat, dort alles von Gorbi zu erwarten, da war ich schon sehr skeptisch, weil
Also
das
standen
wieder.
Sie nicht mit dabei und haben Gorbi
Nee,
gerufen?
weil ich glaube, dass solche Einzelführer in der Lage sind, solche Bewegungen tatsächlich in Gang zu kriegen. Das kann höchstens ein Symbol für eine Bewegung noch sein oder so ein wichtiger Politiker, aber die machen dann die Geschichte doch nicht. Und wenn die Leute bloß Gorbi rufen, aber selber nicht auf die Straße gehen, das funktioniert nicht. Und also da war ich schon skeptisch. Und Aber das war natürlich im Nachhinein eine wichtige Geschichte, dieser Aufbruch in der Sowjetunion. Ich denke, ja, es waren dann eben die verschiedenen Stufen. Tatsächlich ab der Kommunalwahl wurde es richtig unruhig und dann, denke ich, durchaus der Herbst ab der Leipziger Nikolaikirche oder auch in Plauen im Vogtland ab dem September und dann endgültig im Oktober, da war es dann nicht mehr zu bremsen.
Und da begann für Sie quasi das, was heute als Wende bezeichnet wird, also diese Umbruchszeit
komplett. Ja, also die Umbruchszeit begann eben schon, wie gesagt, begann die auch schon wieder aus Weisungen von Stefan Kraftschick, wenn Sie so wollen, und Freya Klier zum Beispiel. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Also dann kam das im Westradio, im Deutschlandfunk. Ich habe in Dresden gewohnt, da kriegte man das nicht so gut. Und habe heute noch eine ganz verrauschte Kassette, wo ich die erste Sendung da aufgenommen habe, die im Deutschlandfunk gemacht hatten mit den Liedern von Stefan Kraftschick und so. Also das waren schon auch Punkte, die in diese Richtung liefen, aber das ist natürlich eine Deutung im Nachhinein. Ich habe mich damals nicht hingesetzt und gedacht, es beginnt die Wende oder sowas. Ja, aber die Unruhe war schon wirklich zu greifen.
Die Unruhe war zu greifen. Und vielleicht nochmal zurückzukommen. Also wir haben ja schon erfahren, dass Sie sich eigentlich relativ auch aktiv an der Wende oder an den Umwälzungen mit beteiligt haben im Jahr 1989. Das heißt, Sie sind auf die Straße gegangen und so weiter. Wie ging es danach für Sie weiter? Also haben Sie sich auch aktiv bei der Ausgestaltung sozusagen der Wende beteiligt, persönlich?
Ja, ich bin dann, wie gesagt, am 15. Dezember entlassen worden, nachdem wir dort tatsächlich gestreikt hatten bei den Bausoldaten, in den Warnstreik getreten waren und gesagt haben, wir wollen jetzt auch den Zivildienst, für den wir so lange gekämpft haben. Das war damals unser Horizont, einfach einen zivilen Ersatzdienst einzuführen. Und das hat man dann bei uns nicht geschafft mehr so schnell und man wollte uns Unruhestifter loswerden und wir konnten dann alle nach Hause, aber manche haben gesagt, wir machen das jetzt auch, machen auch den Zivildienst. Und da bin ich zu meiner Freundin, die war in Weimar, meine jetzige Frau, und die hat dort gearbeitet und die hat auch mit dran gekurbelt, dass ich da eine Stelle bekommen habe in Weimar und habe dort sozusagen noch 6 Monate bis zum Beginn des Theologiestudiums dort in einem Pflegeheim gearbeitet. Zugleich war es so, wie das eben damals war, der Chef dieses Pflegeheims, der war der Kopf des neuen Forums in Leipzig. Die Bürgerbewegung war mir damals aber schon zu wenig greifbar, muss ich sagen. Das war schon Dezember, Januar, da wusste man nicht mehr, welches politische Profil das eigentlich hat. Mhm. Und ich bin dann sehr schnell bei den Grünen in Weimar eingestiegen. Das war auch noch gut möglich, weil die gab es einfach noch gar nicht. Und wir haben dann die Grünen in Weimar witzigerweise im Speisesaal dieses alten Pflegeheims gegründet, was daran lag, dass ich in diesem Pflegeheim gearbeitet hatte und meinen Chef fragen könnte, ob wir den Raum kriegen. Der hat gesagt, ja, ist möglich. Und da haben wir da schön aufgeräumt, danach wieder vor. Und es war der normale Speisesaal der Pflegeheimbewohner. Und dort war dann die erste Gründungsversammlung der Grünen in Weimar, in diesem Wichernheim in Weimar. Und da habe ich dann auch mitgemacht bis zur Kommunalwahl und so in meiner Weimarer Zeit.
Können Sie das vielleicht ein bisschen beschreiben? Also wenn sich die Grünen da einfach mal so schnell gründen in Weimar, das muss ja unwahrscheinlich aufregend gewesen sein.
Ja, das war schon aufregend. Aber das waren sowieso wilde, das waren einfach wilde Zeiten. Also wir haben da schnell gründen. Es haben sich schon ein paar Leute zusammengefunden. Wir brauchten dann einfach einen Raum und die Opposition hatte keine Räume. Die alten Parteien hatten natürlich die Räume und die Opposition, wo sollte man denn hingehen? Also ist man natürlich auch da noch unter das Dach der Kirche oder der Diakonie gegangen bei diesen Gründungsveranstaltungen. Mhm. Und wir haben das dort halt gemacht. Und später dann der Wahlkampf und so, das war schon spannend. Also muss man schon sagen, aber da hat mit dem Unabhängigen Frauenverband damals noch eine gemeinsame Liste gehabt und sowas, wo ich im Nachhinein sage, bei dem durchschnittlichen Weimarer hat uns das wahrscheinlich ihre Stimmen gekostet. die Frauen in Lila, obwohl das alles so sehr, sehr spannend war, aber so mit diesem radikalen Feminismus, also mancher konnte vielleicht so Umwelt und so, das ging ja noch, aber dann, da waren noch starke Vorbehalte dann da, wenn man dann mit denen gemeinsam Wahlkampf gemacht hat, aber es war auf jeden Fall eine spannende Zeit.
Und ja, apropos Wahlkampf und Inhalte und radikalen Feminismus, wir haben ja davon eigentlich schon so halbwegs gesprochen, aber können Sie es vielleicht mal konkreter machen? Also im Sinne in dieser Aufbruchszeit will man ja auch immer selber mitverändern und Sie eigentlich schon persönlich, haben wir ja gemerkt, eigentlich ziemlich doll. Was waren denn jetzt genau die Dinge, die Sie wirklich konkret verändern wollten in dieser Zeit? Also
das war natürlich aus einer persönlichen Betroffenheit. Das ist ein allererstes Thema, war natürlich Wehrpflicht. Das ist völlig klar. Also die kleine Forderung, die ganz unmittelbar auch uns wichtig war, wir wollten halt von der Asche weg. Und das wollten wir irgendwie erreichen. Und wir waren aber auch natürlich gute Christen und wollten unseren Zivildienst machen und sozusagen dann in den Krankenhäusern den alten Menschen helfen. Es wenn es ironisch das rüberkommt, aber das war tatsächlich eine ganz starke Motivation. Mhm. Wie heute Leute vielleicht auch freiwillig soziales Jahr machen mit 18, 19, 20, mhm. weil das für sie eine starke Motivation ist. Und das war für uns genauso. Und wir waren in dieser NVA eingesperrt, wurden da irgendwie, ja, da verheizt, würde ich schon sagen, an bestimmten Stellen, wo sonst keiner mehr arbeiten würde, wurden halt die Bausoldaten hingeschickt, die mussten die Dreckarbeit machen. Das ist tatsächlich so gewesen und das wollten wir natürlich überhaupt nicht. Und das war dann sozusagen unsere nähere Perspektive. Es gibt aber auch 1990, schreibe ich dann in Briefen, für eine Auflösung der Armee. Da hat man dann gedacht, jetzt ist fallen die Blöcke und jetzt wird die ganze Armee aufgelöst. Das waren dann die ganz großen, das waren die ganz großen Themen. Aber die anderen Themen, zum Beispiel Umweltverschmutzung, war genauso. Gerade wenn man jetzt in Leuna oder in Wolfen gearbeitet hat, hat man das nochmal ganz anders erlebt. Und das war klar, dass da was getan werden muss.
Mhm. Und Sie sagten gerade, weil das ist für mich vollkommen unvorstellbar, also jetzt fallen die Blöcke und dann werden alle Armeen verschwinden, hat man damals wirklich so gedacht?
Ja, es gab einen großen utopischen Überschuss. Ja. Und ich muss sagen, aber auch nicht nur bei Leuten, die wie ich 1920 waren, sondern auch bei Leuten, die in der Politik waren. Also das war klar, da hieß das gemeinsames Haus Europa, war die große Vision, was Gorbatschow immer angesprochen hatte. Und dann hat man gedacht, wozu brauchen wir jetzt noch Armeen? Überhaupt an diesem ganzen Blocksystem. Und Deutschland ist nur noch von Freunden umgeben. Und da hat man dann so, gut, richtig hat sich das keiner vorgestellt, aber die Idee war schon da. Jetzt lesen wir die Armeen auf und Polizeikräfte brauchen wir noch. Denn schlimme Menschen gibt es immer. Aber das gab einen Moment, wo das wirklich so in einem Überschwang so formuliert worden ist. Ja.
Also kann man das dann schon so begreifen, also Thema Umwelt, Pazifismus, war da halt alles mit in der Verhandlung zu der Zeit sozusagen. Man wollte da mitgestalten.
Ja, ja.
Und besonders die im Nachhinein vielleicht jetzt betrachtet, wie hat sich das Ganze für Sie entwickelt? Also ist das für Sie, ist jetzt quasi die Nachwendezeit beziehungsweise die Wiedervereinigung, ist das für Sie ein positives Ergebnis? Fehlt Ihnen da was an Themen oder...
Also insgesamt ist das ein sehr, sehr positives Ergebnis. Also man muss natürlich sehen, wir sind damals, haben natürlich auch Flausen im Kopf gehabt oder große Träume und das hat sich nicht so verwirklichen lassen in der deutschen Einheit. Und wie das konkret gelaufen ist, da gibt es eine ganze Reihe Punkte, wo man nicht so begeistert sein muss. Aber insgesamt fällt die Bilanz wirklich positiv aus. Mhm. Mit allen Mankos, mit denen wir natürlich jetzt auch leben. Also das würde ich schon sagen.
Und persönlich für Sie, was hat sich da verändert, groß?
Was sich für mich verändert hat, ja, das ist schwierig. Da müsste man jetzt sagen, wie wäre dein Leben gewesen, wenn die DDR weiter existiert hätte?
Aber wenn wir mal das Experiment wagen. Also.
Ja, wahrscheinlich. Natürlich, ich bin schneller rausgekommen. Also die Sache der Reisefreiheit natürlich durchgeschlagen. Ich habe Theologie studiert bis zu Ende, wie ich es gemacht habe. Ich wäre vielleicht nicht in der Wissenschaft gelandet, wie das jetzt passiert ist. Das kann ich mir vorstellen, denn da gab es einfach weniger Stellen, weniger Mittel. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo Landfahrer, könnte ich mir vorstellen. So habe ich eher die Chance gehabt, auch an die Universität zu gehen und da zu arbeiten. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, der tatsächlich anders ist. Was ganz deutlich ist, also wo man es ganz deutlich sehen kann, ist an den eigenen Kindern. Mhm, also das ist jedes Mal faszinierend, wenn die Tochter dann irgendwie Austauschreisen für eine Woche nach England oder nach Italien übernimmt und dann mit 15 wiederkommt und ganz begeistert davon erzählt. Das sieht man mit dem lachenden und ein bisschen im weinenden Auge. Das weinende Auge sagt, na, das hast du nicht gehabt. Ja, das war dir verwehrt in deiner Schulzeit, aber das lachende Auge überwiegt eben, dass das jetzt da in dieser Generation einfach möglich ist und in einer gewissen Weise Selbstverständlichkeit auch möglich ist.
Vielleicht über die mediale Darstellung, da Sie ja nur dabei waren, auch recht aktiv dabei waren. Ist es Ihrer Meinung nach richtig dargestellt oder fehlt Ihnen da auch was?
Das ist schwierig. Das ist wirklich ist schwierig zu sagen. Ein bisschen ist es so, dass die Promis von damals auch heute nochmal ihre Geschichten erzählen. Das ist eine gewisse Gefahr. Naja, weil die haben ihre Erzählungen und die, wie das eben so ist im menschlichen Gehirn, die haben sie jetzt schon seit 10, 20 Jahren erzählt. Und dann, wenn die jetzt in so einem Interview hier sitzen würden, da würden die das ablassen, was ihnen sozusagen ihr übliches Erzählmuster wieder reproduzieren. Da fehlt mir es manchmal ein bisschen, dass sozusagen die sozusagen einfacheren Leute, die Leute aus der zweiten Reihe mehr zu Wort kommen. Aber das ist natürlich nur relativ zu sagen, denn es gibt genug Stellen und Punkte, wo das passiert, wo diese Leute auch zu Wort kommen. Was wirklich fehlt ist, aber da kann man nichts machen, sind ehrliche Auseinandersetzungen zwischen den Leuten, die damals sozusagen an der Macht waren und denen, die dagegen gekämpft haben. Da gibt es so ein paar Leute, die sich dem Gespräch stellen, aber in der Breite ist das leider nicht da, noch nicht möglich wahrscheinlich. Die Leute, die an der Macht waren, entziehen sich zum großen Teil der Debatte darum und des offenen Gesprächs mit jemandem. Die reden dann möglicherweise noch mit Vertretern der Medien, ja, veröffentlichen ihre Memoiren, aber sozusagen in dem Gespräch auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, das ist eher ein glücklicher Einzelfall, wenn das mal klappt.
Hatten Sie denn persönliche Probleme mit diesen Machthabern?
Ich würde mich nicht als Stasi-Opfer bezeichnen, obwohl ich auch meine Akte habe, aber da steht nicht besonders viel drin und nicht besonders sinnvoll ist, als mich das wirklich geschädigt hätte. Das ist eher albern, was in meiner Stasi-Akte da ist. Aber man hat natürlich ständig diesen Druck gehabt. Und man hat jetzt im Kleinen zum Beispiel als Bausoldat, man schreibt Eingaben. Das war so eine Möglichkeit, sich zu protestieren. Und da habe ich eben auch, wo ich in Wolfen war, dann meine Eingabe geschrieben. Und das, der Effekt war, dass diese Eingabe abschlägig beschieden wurde. Da ging es um Dienstrechtliches und um die Arbeitsbedingungen dort. Und ich bekam danach 6 Wochen sechs Monate keinen Kurzurlaub. Überhaupt nicht. Und man hatte nur 18 Tage Erholungsurlaub bei der NVA, für jeden Monat einen Tag. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ansonsten gab es nur kurze Ausgänge. Und ansonsten kein Urlaub. Leute aus meinem Zimmer fuhren, alle 2, 3 Wochen manchmal. Und ich fuhr nicht. Im Nachhinein ist mir das klar, dass das natürlich eine Disziplinierungsmaßnahme gewesen ist, dass man dann mit solchen Sachen, so klein dass es klingt, aber in dieser Drucksituation ist das ein unheimliches Mittel. Also da habe ich schon meine Erfahrungen mit dem System auch gemacht, ja.